Ja, erstmal vielen, vielen Dank, dass wir heute hier sein dürfen. Ich habe gedacht, wir setzen uns einfach mal vorne hin. Ich finde es immer so ein bisschen unpersönlich, wenn man einfach nur steht und ein bisschen Quatsch. Wir wollen einfach so ein bisschen Gemeinschaft mit euch haben. Ich finde das so richtig krass, wie Gott einfach heute schon wirkt und auch gerade heute diesen Tag und das Thema so das Gebet ist, ne? Weil das, was wir jetzt erzählen wollen, von dem, was wir berichten wollen, das ist einfach nur durch Gebet entstanden. Ja, das hat nichts mit uns zu tun. Gott hat einfach uns so sehr berührt, ja, und hat uns einfach, ja, auch mir persönlich, aber auch uns einfach ein neues Leben gegeben und einen Auftrag gegeben. Und das ist einfach nur, ja, weil wir gebetet haben, ja, weil wir fertig waren, weil wir am Ende waren und gebetet haben. Und ja, wir haben eine Präsentation mitgebracht. Muss ich irgendwas drücken, dass es geht, oder? Beten, ja. Okay, perfekt. Dann einfach hier weiter, ne? Okay. Genau. Wir wollen euch heute ein bisschen was vom Projekt Hoffnungsvoll erzählen. Das Projekt Hoffnungsvoll ist ein Projekt ganz in allererster Linie von Gott. Ja? Wir dürfen in diesem Projekt mitwirken, wir dürfen mitarbeiten. Aber das Projekt ist auch ein Projekt der Gemeinde in Köln-Ostheim. Da hat es gestartet. Das ist die Gemeinde, die da voll dahinter steht. Und in Kooperation mit Samaritan's Purse. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Weihnachten-Schuhkarton ist vielleicht ein Begriff. Genau. Da haben wir aktuell noch eine Kooperation mit denen, was dieses Jahr ausläuft. Wir beide arbeiten, also diese beiden Organisationen praktisch arbeiten mit an diesem Projekt und geben auch den rechtlichen Rahmen davor. Genau, erstmal haben wir eine kleine Übersicht. Also wir wollen ganz kurz etwas über die Anfänge, da möchte ich gerne etwas dazu berichten. Dann die Vision, die Arbeitsbereiche, die wir haben und den Fokus, der in diesem Projekt halt sehr, sehr wichtig ist. Genau, zu den Anfängen. Es ist ganz klar eine Berufung Gottes. Ja, ich möchte so ein bisschen ganz kurz mein persönliches Zeugnis damit einhergeben. Es hat sehr, sehr viel mit Gebet zu tun und zwar nicht mit meinem Gebet, aber es hat ein Gebet von meinen Eltern, von meinen Opa und Oma, von Freunden, Verwandten, aber auch einen ganz, ganz großen Teil und in allererster Linie das Gebet meiner Frau. Und zwar komme ich ja hier aus Espelkamp, gar nicht so weit ab, ein paar Straßen weiter. Bin hier auch groß geworden, war auch hier in der Gemeinde, also nicht hier bei euch, sondern ich war in Espelkamp, in einer großen Gemeinde. Dort wurden wir halt sehr geprägt, dass wir gewisse Dinge abarbeiten mussten. Ja? Ein guter Christ muss etwas erledigen in seinem Leben. Das habe ich immer gut gemacht oder versucht zumindest und habe mich halt immer ja, versucht, gut anzustellen. Meinen Eltern auch zu gefallen, ja, und allen in der Gemeinde zu gefallen. Und das Interessante ist, es hat mir überhaupt keine Erfüllung und keinen Frieden gegeben. Ja? Ich bin christlich aufgewachsen und dachte, ich kenne halt alles. Ne? Du wächst in einen heiligen Kreis rein und alles ist schön und gut. Was ich aber nie verstanden habe, ist, dass das absolut nicht zureicht. Ja, absolut gar nicht. Sondern die persönliche Beziehung zu Jesus Christus kriegst du nur, wenn du Jesus Christus in dein Leben annimmst. Du kannst nichts dafür tun, dass etwas besser wird. Du kannst es nur annehmen. Das, was Gott schon für einen getan hat. Ja, das Evangelium, das, was Gott für uns getan hat. Er hat seinen Sohn gegeben und ich kann dazu nichts beitragen. Ja, er hat schon alles erledigt. Das, was ich machen musste, ist es anzunehmen. Das habe ich nie verstanden und habe dann versucht, halt sehr gesetzlich, sehr treu zu leben. Und das hat uns so weit oder mich persönlich so weit geführt, dass ich irgendwann mal in Depressionen verfallen bin, was ich aber nicht als solches wahrgenommen habe. Bei mir hat sich das ausgewirkt, dass es in meinem Leben extrem dunkel war. Ja, dunkel, müsst ihr euch vorstellen, so wie jetzt draußen, so sah das bei mir immer aus. Ja, ich habe keinen Lichtblick gehabt. Ich habe keine Hoffnung gehabt. Ich habe versucht, verschiedene Möglichkeiten zu nutzen, die ja bei uns russlandsdeutschen Christen ja normal sind, zu heiraten zum Beispiel. Ich habe mir eine Frau gesucht, wollte sie heiraten, habe sie auch dann geheiratet. Nicht einfach nur aus Pflichterfüllung, ich habe sie wirklich geliebt. Ja? Aber wisst ihr, was wahre Liebe ist, habe ich erst später verstanden. Ja? Da, wo ich Jesus in mein Leben annehmen durfte. Dann habe ich verstanden, was wahre Liebe ist. Aber ich habe meine Frau geheiratet in der Hoffnung, es wird etwas sich ändern in meinem Leben. Ich werde die Erfüllung, den Frieden bekommen. Ich habe viele Jobs gehabt, ich habe viele Autos gehabt, alles immer den nächsten Step, immer das nächste Auto, das nächste Ding, um mich irgendwie mit Frieden, mit Freude zu erfüllen. Und wisst ihr, das hat genau das Gegenteil bewirkt. Es wurde immer düsterer, immer schlimmer in meinem Leben. Dann haben wir Kinder bekommen und ich dachte, okay, mit dem Kind ändert sich ja das komplette Leben, die ganze Situation. Ja, hat sich geändert, aber zum Negativen hin. Ja, und ich habe in mir langsam einen Hass gegen Christen und gegen Gott entwickelt. Weil ich gesagt habe, ich schaffe es einfach nicht. Ich habe überhaupt es nicht mehr auf die Reihe bekommen, irgendwie Frieden oder Freude in mir zu haben. Ich habe nicht verstanden, wenn andere Christen irgendwas erzählt haben, da, ja, es ist so froh, wir sind so froh, ein Kind Gottes zu sein. Ich sage, Alter, das stimmt nicht. Ich habe es nicht. Ja, ich bin doch ein Kind Gottes eigentlich. Aber ich habe es nicht verstanden, was es wirklich heißt, ein Kind Gottes zu sein. Und kurz ab, der ganze Werdegang, die ganzen Jahre, wir sind auch weggezogen und gedacht, okay, der nächste Step ist einfach mal raus aus dieser Bubble, mal etwas weiter Abstand nehmen, ne, von außen mal drauf schauen. Hat nichts gebracht. Es wurde so düster in meinem Leben. Die Depressionen wurden so präsent, dass ich irgendwann mal einfach resigniert bin. Ich habe aufgehört, dagegen anzukämpfen. Mein Leben bestand daraus, dass ich mich extrem in Arbeit gestürzt habe. Ich habe einen Job gehabt, der mir Spaß gemacht hat, hat mir aber keine Erfüllung gegeben. Aber ich war einfach von morgens bis abends oder bis nachts einfach auf Arbeit unterwegs und habe einfach versucht, irgendwie mich auszupowern. Das hat aber alles nicht funktioniert. Und es wurde so schlimm, dass ich irgendwann mal gesagt habe, okay, so hat das Leben absolut gar keinen Sinn. Also es kann keinen Gott geben. Und das, gut, was ich sehe, ja, es hat ja nicht, ich habe es nicht 100% abgeleugnet, aber ich habe gesagt, den Gott, den ich kennengelernt habe, ist nicht der Gott, den ich haben möchte. Ja, also das ist alles Quatsch für mich. Dieses ganze Christsein-Leben, das brauche ich alles nicht mehr. Und so habe ich mich dann komplett von Gott entfernt, habe dann meine Aggression, die ich in mir hatte, an anderen Menschen ausgelassen. Ich habe Angst, das an meine Familie auszulassen, weil das ist der einzigste Faktor in meinem Leben gewesen, den ich geliebt habe. Das war meine Frau und meine Kinder. Und so bin ich dann in andere Städte gefahren oder bin dann einfach rausgefahren, um meine Aggression loszuwerden. Hat sich dann in verschiedenen Bereichen geäußert. Unter anderem, dass ich dann fremde Menschen einfach ziemlich verletzt habe und wehgetan habe, ohne dass die mir was gemacht haben. Es reicht einfach nur, mich einfach mal schief anzugucken. Wenn ich das rausgelassen hatte, diese Aggression, ja, dann bin ich einfach wieder nach Hause gefahren und habe getan, als ob nichts gewesen ist. Wisst ihr, Anfang Corona hatte meine Frau sich bekehrt, heimlich. Ja, ich habe das mitbekommen, dass sie sich verändert hat und sie hat sich immer heimlich in ein Zimmer zurückgezogen, um zu lesen, also die Bibel zu lesen und zu beten. Und ich habe mich so darüber aufgeregt, dass ich einfach nur Fehler bei meiner Frau gesucht habe, dass sie etwas falsch macht. Ja? So, also dass sie sich gegen mich stellt, damit ich mich von meiner Frau trennen kann. Obwohl ich sie geliebt habe, aber ich habe gesagt, nein, da stimmt was nicht. Also das kann nicht sein. Sie hat dann Sonntag gefragt, ja Schatz, können wir zusammen zum Gottesdienst gehen? Nein, können wir nicht. Kannst du dann die Kinder nehmen, dass ich zum Gottesdienst gehen kann? Nein, wir machen Familientag. Wir fahren als Familie irgendwo in den Wald und gehen spazieren. Und wisst ihr, ich bin so dankbar über meine Frau. Es war für sie wahrscheinlich die härteste Zeit in ihrem Leben, eine der härtesten Zeiten in ihrem Leben. Und meine Frau musste einfach nur beten. Ja, sie ist einfach nur zu Gott gegangen. Sie konnte nichts mehr ausrichten. Sie hat geweint, sie hat geschrien innerlich zu Gott. Aber ich habe es einfach verboten, dass sie zum Gottesdienst geht. Ja? Aber ich bin dankbar für meine weise Frau, denn sie hat sich nicht gegen mich aufgelehnt, sondern sie ist mit mir in den Wald gefahren. Und dann sind wir spazieren gegangen. Danach sind wir nach Hause gefahren und haben einfach die Kinder schlafen gelegt. Das war unser Tagesablauf. Ich habe dann gezockt, ich habe dann irgendwas geguckt oder solche Sachen. Wir hatten kein richtiges, kein Eheleben zusammen gehabt. Und dann kam die Corona-Zeit und meine Frau war so fertig vom Beten gewesen, dass sie hat gesagt, irgendwann muss doch Gott was machen. Sie kam mit ihrem Leben oder mit unserem Leben auch nicht mehr zurecht. Sie hat gesagt, es geht einfach nicht mehr weiter. In dieser Zeit habe ich gemerkt, dass meine Frau sich nicht gegen mich stellt, aber dass sie traurig wird. Ja, wenn sie mich sieht, wenn sie mit mir redet, ich habe gemerkt, sie leidet darunter. Und das war der Moment, wo ich ganz konkret gedacht habe, okay, mein Leben hat gar keinen Sinn, es bringt einfach gar nichts mehr. Ich beende unser Leben oder mein Leben. Und dann dachte ich, okay, wenn ich mein Leben beende, dann kommt da vieles ans Tageslicht. Womöglich werden dann Sachen ans Licht kommen, wo meine Frau, meine Kinder sehr drunter leiden werden. Dann habe ich gesagt, okay, alleine, ich bin ein unheimlich feiger Mensch, müsst ihr wissen. Ich habe gesagt, nein, ich kann meine Frau nicht hier alleine auf der Erde zurücklassen. Ich werde uns zusammen umbringen. Ja, und habe dann ganz konkret, das waren erstmal Gedanken, die ich verdrängt habe, die dann immer wieder real wurden. Und dann irgendwann mal habe ich angefangen, wirklich zu planen. Ich habe unseren Tod geplant. Und das nicht einfach nur so, okay, man könnte mal was machen, sondern ich habe wirklich minutiös alles durchgeplant und habe mir sogar eine Berechnung angestellt. Wir sind ja immer vom Oberbergischen immer hierhin nach Espelkamp gefahren. Wir mussten halt eine lange Strecke fahren. Und es gab eine Stelle, eine Talbrücke, die zu der Zeitpunkt gebaut oder an der Reparaturen durchgeführt wurden. Und da war die Absperrung halt sehr provisorisch, wie es halt bei Baustellen ist. Ja, es ist nicht diese Betonwand gewesen, sondern die wurde entfernt und dann war eine provisorische Absperrung. Und ich komme aus dem Metallbereich und dann habe ich mir Berechnung angestellt, okay, was ist das für ein Metall, was ist das für ein Baustoff? Und habe dann gerechnet und getan, mit welchem Einschlagwinkel wir da durchfahren mussten und vor allem mit welcher Geschwindigkeit, dass wir wirklich keine Überlebenschance mehr hatten. Und dann kam der Tag, an dem das stattfinden sollte. Wir waren hier in Espelkamp, wir hatten noch eine Verwandtschaftsfeier hier gehabt Und so habe ich dann die Verwandtschaft nochmal gesehen und habe dann insgeheim mich, ohne das denen zu sagen, mich von ihnen verabschiedet, sind ins Auto eingestiegen, sind dann losgefahren. Und es war dann abends, meine Kinder sind eingeschlafen, meine Frau ist eingeschlafen. Und ich hatte eine unheimliche Ruhe in mir. Ja? Etwas, was ich nicht beschreiben kann. Es ist eigentlich ein Widerspruch. Aber ich habe mich entschlossen, dieses jetzt durchzuziehen. Und ich dachte, okay, wenn ich so ruhig darüber bin, dann ist auch nichts Falsches. So sind wir dann auf diese Stelle drauf zugefahren und ich habe wirklich alles beschleunigt, was mein Auto damals hergab und habe gesagt, okay, ich übersteige die Geschwindigkeit, die ich ausgerechnet habe und dann wird es 100% safe sein. Und in der letzten Sekunde oder in den letzten Sekunden, ja, unseres Lebens eigentlich, wenn ich das so aus eigener Sicht sehen darf, ich weiß nicht warum, aber ich habe in den Innenspiegel meines Autos geschaut und habe genau in den Augen meines Sohnes geschaut, der da hinten saß in der Mitte. Er öffnet diese Augen, er war am Schlafen, öffnet die Augen und sagt einfach nur, Papa, du fährst zu schnell. Mach die Augen zu und schläft einfach weiter. Wisst ihr, das war ein Moment, der einfach mich so hart getroffen hatte. Ich habe gemerkt, es ist eine höhere Macht, die gerade kämpft, oder es sind Mächte, die gegeneinander kämpfen. Wisst ihr, da hat Gott eingegriffen. Ich konnte das Lenkrad nicht rumreißen. Ich bin einfach an dieser Stelle vorbeigefahren. Ich war so innerlich aufgewühlt. Die Ruhe war plötzlich komplett verschwunden. Ich wusste nicht, was gerade passiert ist, aber ich wusste, irgendetwas Übernatürliches ist passiert. Und so bin ich nach Hause gefahren und dann fing das Leben erst an, richtig kaputt zu gehen. Ich dachte, ich bin am Boden, aber nein. Ich habe den Job verloren plötzlich in demselben Jahr, ja, in denselben Monaten. Ich habe den Job verloren. Ich habe Krankheiten bekommen. Ich musste operiert werden am Bein und ich konnte mich eine ganze Zeit über Monate überhaupt nicht mehr bewegen. Ich lag zu Hause. Ich habe innerlich geschrien. Ich weiß nicht, zu wem ich geschrien hatte. Ich habe so eine Unruhe gehabt, aber ich habe geschrien, weil ich mich nicht umbringen konnte. Ich habe Tabletten geschluckt. Ich war auf Teledin über Schmerzmittel und sowas. Ich habe die reingepfiffen wie Smarties, ja. Und ich habe einfach nicht getrunken, alles was man, ne, Alkohol hatte ich leider nicht zu Hause, sonst hätte ich auch mit Alkohol das genommen, ja, so fertig war ich und ich habe es nicht geschafft, mich umzubringen, ich konnte nichts machen. In dieser Zeit habe ich mich versucht, mit Musik, mit allen möglichen irgendwie abzulenken, aber wisst ihr, und da bin ich so dankbar, dass wir heute einen Gebetsabend haben, ja, ich bin so dankbar dafür, dass für mich gebetet wurde, weil ich habe gemerkt, ich kann mich nicht gegen diese höhere Macht, ich kann mich nicht dagegen auflehnen, ich kann nicht dagegen angehen. Ja, meine Frau saß in einem Zimmer, extra weg von mir, dass ich das nicht sehe, und hat die ganze Zeit für mich gebetet. Sie hat geweint, weil die menschlich, körperlich fertig war. Sie wusste nicht, was sie machen sollte. Sie sieht, dass ich einfach nur mich betäube mit Medikamenten, mit allem drum und dran. Und ich kam nicht raus aus meiner, also ich konnte noch nicht mal richtig reden. Ich bin die Nacht über geschlafen, habe morgens die Tabletten alle reingepfiffen, habe den ganzen Tag über geschlafen, nachts wieder alles reingepfiffen und dann einfach weiter. Ich war einfach nicht, also ich lag zwar körperlich da, aber ich war nicht anwesend. Das hat meine Frau so unheimlich fertig gemacht und sie hat sich einfach nur in Gottes Arme geflüchtet. Wisst ihr, und dann kam der Moment, das waren einige Monate oder einige Wochen später, dann bekamen wir einen Anruf und wir sollten nach Köln kommen, nach Köln-Ostheim, in die Gemeinde. Mein Cousin, der André Töfst und seine Frau haben uns dann angerufen, oder besser gesagt meine Frau, und die Caro hatte morgens gebetet, das war an einem Samstag, hat morgens gebetet und Gott hat ihr das so aufs Herz gelegt, uns anzurufen. Wir haben nie was mit meinem Cousin zu tun gehabt. Ja, erst war mein Cousin, man hat sich auf einem Verwandtschaftstreffen mal gesehen, aber wir haben nie was miteinander zu tun gehabt. Und so bekommt meine Frau den Anruf und sie kommt zu mir und ich merke, sie hat etwas, aber traut sich nicht zu fragen. Und ich sage ihr noch so, am liebsten würde ich heute irgendwo hinfahren, ich will einfach mal raus von zu Hause. Ich lag dann schon mehrere Wochen und ich glaube schon 2 Monate zu Hause. Und meine Frau, ja, wir haben einen Anruf bekommen, komm, wir fahren nach Ostheim. Ich so, ja, ich kann nicht fahren. Und ja, ich fahre dich, komm, wir fahren dahin. So sind wir dann nach Ostheim gefahren, wisst ihr, und ich habe gar nicht mit meinem Cousin gesprochen. Der war so beschäftigt, da waren halt viele, viele Leute da. Und ich saß dann im Rollstuhl und auf einmal kommen Leute zu mir, die passten mal gar nicht ins Schema. Ja, die waren nicht das, was ich gewohnt war. Kette, Tattoos und was weiß ich, kamen zu mir am Strahlen so, ja, ich kenne dich nicht, aber ich bin der und der und weiß, ich will dir erzählen, was ich letztens mit Gott erlebt habe. Ich bin mit der Bahn zur Arbeit gefahren und habe dann gebetet und auf einmal hat mich einer angesprochen, ich konnte ihm helfen, der ist zusammengebrochen, hat geweint, er konnte beten und ich sage, was ist los mit dir? Was hast du genommen? Ne? Der ging weg, dann kam der Nächste und dann erzählt mir genau dasselbe, was der mit Gott erlebt. Ich so, was stimmt hier nicht? Ich so, die passen mal null ins Schema. Ja, so wie ich das absolut nicht gewohnt war, wie Christen aussehen sollten, ja, weil wir eine Prägung hinter uns hatten. So, aber die sind so voller Freude, die strahlen etwas aus und das, was ich nicht habe. Und dann, ich habe mir einfach nur die Sachen angehört und es kam eine nach dem anderen. Und der eine kam dann zu mir, guckte mich so voll traurig an, sagte, ey, weißt du was, Gott hat mir so aufs Herz gelegt. So, ich will dir sagen, du kannst dein Leben 100% Gott abgeben. Und dann erzählt er mir einfach, was es bedeutet, 100% seines Lebens Gott abzugeben. Ich dachte, ja, das muss man machen, das muss man machen. So, ich wollte ihn ruhig stellen, ich wollte einfach weg von da. So sind wir abends nach Hause gefahren und ich habe nicht viel darüber gesprochen, war aber unheimlich aufgewühlt, habe mich schlafen gelegt, wisst ihr. Und dann kam das Schönste in meinem Leben, das Wertvollste in meinem Leben. Dann habe ich gemerkt, die Auswirkung der Gebete. In dieser Nacht, ich habe mich schlafen gelegt, war todmüde und mitten in der Nacht hat Gott mich geweckt. Ich war auf einmal hellwach, ich habe mich im Bett aufgerichtet und auf einmal sprudelte es aus mir heraus. Ich habe nicht verstanden, was das Evangelium ist. Ich habe nichts aus der Bibel mitbekommen, nur die Verse, was man auswendig lernen musste. Ja, so. Aber ich wusste nichts in der Bibel. Aber auf einmal sprudelte aus mir heraus und ich musste anfangen zu beten. Das war das erste Mal in meinem Leben, wo ich angefangen habe zu beten. Selber zu beten. Und es kam nicht von mir, es war eine unheimliche Kraft in mir. Die hat alles aus mir herausgedrückt. Ich musste anfangen, mein ganzes Leben vor Gott aufzurollen. Wisst ihr, und ich habe wirklich in dieser Nacht 100% meines Lebens Gott abgegeben. Im Gebet habe ich gemerkt, es ist Gott, der mich gezogen hat. Es ist Gott, der mich gerufen hat. Und ich habe wirklich praktisch alles abgegeben. Ich habe alles aufgezählt in meinem Leben, was ich besessen habe. Ich habe bei den Socken angefangen, bei den Boxershorts irgendwann mal. Alles wirklich Materielle. Das hört sich jetzt vielleicht lustig an, aber es war für mich einfach an den Punkt, ich konnte nicht mehr. Ich war fertig mit meinem Leben. Und wisst ihr, so habe ich alles Gott abgegeben. Und ganz zuletzt, ich war so voller Freude. Ich wollte am liebsten nachts irgendwo singen, keine Ahnung. Irgendwas wollte ich machen. Ich war so voller Freude. Und dann habe ich Gott gesagt, Gott, und jetzt hast du mir alles genommen. Ich habe mein Leben dir abgegeben, meine Frau, meine Kinder, alles abgegeben. Aber meine Zeit, die will ich dir auch noch abgeben. Ja, ich war ja arbeitslos bzw. krank und habe auch keinen Job mehr gehabt und alles. Habe gesagt, Gott, ne, mach etwas daraus. Ja, wenn das jetzt von dir ist und das ist keine Einbildung und das ist wirklich jetzt von dir, weil die Freude, ich habe sowas nie vorher gehabt, habe ich gesagt, so dann kannst du mir einen Auftrag geben und ich bin dir gehorsam, egal was du vorhast. Und so bin ich eingeschlafen, mit dieser Freude, mit diesem Frieden. Das war ein wunderbarer Schlaf. Aber ungefähr so 2 Stunden später vielleicht hat Gott mich wieder geweckt und hat er zu mir gesprochen. Er hat einfach nur gesagt, Jan, fahr nach Köln und baue ein Obdachlosenheim. Ich dachte so, wow, was war das jetzt? Und in diesem Moment kriege ich einfach ein komplettes Konzept von Gott. Alles, was es beinhaltet. Ich habe noch nie vorher einen Obdachlosen gesehen. Ja? Also ich bin so wie die meisten, so man geht in eine Großstadt, man geht in seinen Bereich da rein, aber man nimmt die Leute ja nicht wahr, so wirklich, ja. So, und ich habe noch nie vorher mit einem Obdachlosen zu tun gehabt, aber auf einmal bekomme ich so einen Auftrag. Ich war komplett überfordert. Aber wisst ihr, eins habe ich in dieser Nacht gelernt, wie man betet. Ja? Und so habe ich einfach 2 Wochen lang heimlich immer gebetet. Ja? Ich habe es nicht getraut, meiner Frau zu sagen. Ich saß in einem Zimmer, habe heimlich gebetet, meine Frau im anderen Zimmer hat heimlich gebetet. Ja? Sie für mich, ich für sie, ich für die Arbeit. Sie einfach, dass Gott mich erfüllt, dass Gott mich ruft und zieht. Und nach 2 Wochen waren wir von Warendorf, da wo meine Frau herkommt, unterwegs hier nach Espekamp. Und einfach so, ich weiß nicht, es war eine richtig komische Situation. Und dann haben wir miteinander gesprochen. Irgendwann sage ich zu meiner Frau so, also sie ist gefahren, ich konnte noch kein Auto fahren damals. Und dann, Schatz, so, was hältst du davon, wir bauen Obdachlosenheim? Das war das erste Mal danach, wo ich Angst hatte, dass wir sterben. Weil sie musste das Lenkrad wirklich sehr, sehr gerade halten. Sie war so überfordert damit. Und da habe ich einfach alles erzählt, was Gott in meinem Leben gemacht hat. Und wir haben angefangen, zusammen zu beten. Wisst ihr, und das ist das, wie hoffnungsvoll entstanden ist. Nicht, weil wir da sind, sondern weil Gott es in unser Herz gelegt hat. Das ist die Berufung Gottes, wo er uns in dieser Nacht gesagt hat, guckt nicht rechts, guckt nicht links, sondern fahrt und helft den Menschen, die auf der Straße sind. Helft den Menschen, die mich noch nicht kennen. Und was ich verstanden habe, ich habe ja keine Bibelkenntnis gehabt, null, gar nichts. Was ich verstanden hatte, ist, dass Gott ein Leben neu macht. Und das kann jeder erleben. Und das war unser Anliegen. Wir haben das allererste hatten wir das Evangelium. Was ist das, ne, was ist das Evangelium? Was bedeutet das Evangelium? Das ist, was ich bis heute immer wieder lese. Immer mir, wenn ich fertig bin, wenn ich kaputt bin, immer wieder aufs Evangelium zurück. Das ist die Grundlage. Nur das Evangelium, wenn wir es verstanden haben, werden wir für Gott dienen können. Werden wir verstehen, wie es ist, Gott 100% seines Lebens abgeben. Wenn wir das Evangelium nicht verstanden haben, was Gott für uns getan hat, dann können wir hier sitzen, wir können alles mitmachen, wir haben keinen Frieden in uns, wir werden es nicht leisten können. Wir werden anfangen, etwas machen zu wollen, selber aus eigener Kraft, und das wird einfach schief gehen. Wisst ihr, und das war, ja, angefangen haben wir dann, waren die ersten Gedanken, so, was brauchen diese Menschen auf der Straße? Lass mal einfach einen Rucksack zusammenstellen, so Schlafsack, Isomatte, so einen Rucksack wie dort, rechts auf dem Bild. Eine Bibel, ne? Uns war wichtig, das ist das, was das einzig Wahre ist, ja? das Wort Gottes. Und deswegen haben wir auch das Projekt dann Rucksack der Hoffnung einfach genannt, weil im Rucksack eine Bibel war, das ist die Hoffnung. Ja? Und so haben wir dann begonnen. ganz schnell wurde es dann, also es ging dann halt immer weiter, es war richtig krass, wie Gott das halt bestätigt hatte und einfach uns gezeigt hat, dass wir uns einfach nur darauf konzentrieren sollen, zu Menschen zu gehen, eine Beziehung zu bauen, ihnen das Evangelium zu bringen. Und so ging es dann immer weiter, wo wir dann innerhalb des ersten Jahres ein Riesenteam plötzlich hatten, mehrere Gemeinden, die dann mitgemacht haben, die dann Ehrenamtliche gestellt haben. Und Stand heute, einfach nur kurz, um das vorwegzunehmen, Stand heute sind wir um die 120 Ehrenamtliche, 10 Gemeinden stellen Ehrenamtliche. Die eine Gemeinde arbeitet mehr mit drin, die andere ein bisschen weniger. Zum Beispiel in Waldbrühl, das ist ungefähr, was sind das, 60, 70 Kilometer vielleicht von Köln entfernt, da werden jeden Samstag die Brötchen geschmiert, der Kaffee gekocht, wird uns alles fertig gemacht, wir fahren hin, machen Kofferraum auf, laden ein und fahren weiter nach Köln. Ja? Also so hat sich, hat Gott eigentlich ja, dieses Projekt gebaut. Wir sind komplett unfähig. Ja? Wir haben nichts in diesem Bereich gemacht, aber wir haben einfach das einfach Gott abgegeben. Was unser Fokus ist, war das einfach das Gebet. Wir waren immer überfordert. Jedes Mal gehst du auf die Straße, du bist immer überfordert. Da kommen Leute zu dir, die wollen irgendetwas von dir haben. Du hast keine Ahnung, was du mit denen machen sollst. Das sind Probleme, da sind wir alle wahrscheinlich noch nie drinne gewesen. Ja? Was die für Probleme und Sorgen haben. Und so war es dann einfach, dass wir immer wieder aufs Neue ins Gebet einfach gehen mussten. Deswegen ist auch unsere Vision oder unser Anliegen ist einfach dieses intensive Gebet. Ja, das steht an allererster Stelle. Als zweite Stelle ist der Beziehungsbau. Ganz einfach Beziehungsbau. Wir wollen diese Menschen kennenlernen. Ja, ich glaube, keiner von uns hat irgendwie mit Obdachlosen eine engere Beziehung, dass er weiß, was diese Menschen schon in ihrem Leben erlebt haben. Ja, so, und aus diesem Grund, um diesen Menschen zu helfen, um diesen Menschen das Evangelium zu bringen, reicht es nicht einfach mit der Bibel hinzugehen und sagen, du musst dich bekehren, Jesus liebt dich. Das werden diese Menschen nicht verstehen, weil die sind ausgestoßen der Gesellschaft, die sind an der untersten Rand der Gesellschaft. Ja, und wir sehen Beziehungsbau einfach, dass wir hingehen und ihnen einfach unsere Zeit geben. Das ist das Wertvollste, was wir haben, ja, eine Zeit. Ja, jeder weiß es, wir sind alle in der Gemeinde eingespannt, in Arbeit eingespannt, ja, Hobbys, Freunde, Familie. Da bleibt nicht viel Zeit. Und wir haben gemerkt, wir geben genau diese nicht vorhandene Zeit, geben wir diesen Menschen. Und wir gehen regelmäßig dahin, in der Woche mehrmals, am Wochenende offizielle Einsätze, gehen hin und setzen uns einfach zu diesen Menschen, trinken mit denen einen Kaffee. Ganz am Anfang haben wir einfach nur immer Döner gekauft. Ne? Der Dönermann war unser bester Freund. So, der hat sich immer gefreut, dass wir so 40, 50 Döner am Abend gekauft haben. Und einfach Kaffee bei Mc's geholt und dann einfach uns hingesetzt, mit denen einfach einen Döner gegessen und einfach mit denen Kaffee getrunken. Ne? So haben wir dann angefangen, Beziehungen zu bauen. Als nächstes kommt dann die praktische Hilfe. Durch diesen Beziehungsbau sieht man ganz schnell, okay, wo ist eine Not, wo können wir weiterhelfen, wo können wir vielleicht auch einfach mal mit ihnen Ausweis machen oder sowas. Ne? Ganz einfach. Oder mal zum Bewährungshelfer mit ihnen zusammengehen oder mal zu Gericht oder solche Sachen. Als nächstes ist auch ein ganz wichtiger Punkt das Netzwerk. Ne? Das ist etwas, wo wir, deswegen sitzen wir auch heute hier, das Netzwerk hört sich jetzt erstmal so hochgestochen an, ganz einfach, wir suchen Christen, die mit uns zusammen beten, ne? Mehr nicht. Alles Weitere wird Gott durch das Gebet jeden Einzelnen aufs Herz legen. Ne? Ich kann jetzt sagen, wir suchen Geld, ja, kann ich sagen. Ich kann sagen, wir suchen Mitarbeiter, kann ich auch sagen. Es wird nicht von Herzen kommen. Ja? Aber was ich sagen kann ist, Leute, fangt an zu beten oder betet dafür und dann wird jedem Einzelnen wird Gott vielleicht etwas aufs Herz legen. Ja, das ist nicht die einzigste Arbeit, die es gibt, die einzig wahre Arbeit, absolut nicht. Aber um das rauszufiltern, das kann nur Gott, das können wir nicht. Ja, und Gott kann euch berufen, Gott kann euch berufen, dass ihr für uns betet regelmäßig oder sonstiges. Das ist unser Netzwerk, in allererster Linie das Gebetsnetzwerk. Wir haben eine Vision, dass wir deutschlandweit jeden Christ, der bereit ist zu beten, erreichen, dass wir einen festen Tag haben und eine feste Uhrzeit haben, wo wir einfach für Menschen, für Missionare, für Evangelisten, die in diesem Bereich arbeiten, am untersten Rand der Gesellschaft, dass wir sie einfach im Gebet unterstützen. Ja? Ganz speziell für Deutschland. Es gibt diese Netzwerke für Auslandmissionen und wir haben das Anliegen, dass wir es hier für Deutschland machen. Oft sind wir Christen so, dass wir gerne ins Ausland gehen, weil es einfach unproblematischer ist. Ja? Wir erreichen dort andere Menschen, wir können mit wenig Geld viel mehr erreichen. Und wir haben nicht die Probleme hier bei uns im Gemeindehaus. Ne? So, aber was ist, wenn wir jetzt die Leute hier auf der Straße erreichen? Guten Essbekannt gibt es wahrscheinlich nicht allzu viel. Die Obdachlosen-Szene vielleicht nicht ganz so groß, aber die Drogenszene ist hier doch sehr, sehr präsent. Aber habt euch mal die Frage gestellt, einfach nur ein ganz, ganz praktisches Beispiel. Ihr geht auf die Straße evangelisieren und da kommt einer mit einem Hund. Ja, und ihr ladet den einen ins Gemeindehaus. Und dann steht er mit seinem Hund hier vor und möchte zum Gottesdienst kommen. Wie reagieren wir als Christen? Ja, ist ein Hund hier erlaubt? Ist es, ne? Sind wir bereit, dem Hund auch Leckerlis und einen Napf mit Wasser hinzustellen? Ganz einfach, ganz praktisch. Wisst ihr, das ist das aber, wenn wir auf der Straße gehen, Menschen erreichen, die nicht aus christlichen Kontext kommen, die nicht die Gepflogenheit und die Regeln von uns Russlandsdeutschen kennen. Ja? So, die einfach aus der Welt kommen, die einfach irgendwo von der Straße kommen. Die wollen wir aufnehmen, so wie sie sind. Ja? Und das ist einfach unheimlich wichtig, dass wir da das Gebet haben, dass wir die Weisheit nur von Gott bekommen. Als nächstes haben wir ein Aufbautherapiezentrum. Es gibt sehr, sehr viele christliche Therapien. Und wir möchten nicht das Rad neu erfinden, sondern wir möchten eine Lücke füllen, die es in Deutschland so noch nicht präsent gibt. Wir arbeiten mit Menschen, die haben unter anderem keine Krankenversicherung, keinen Pass, ja, keine Papiere, nichts, brauchen aber Hilfe. Das heißt, fast jede Therapie arbeitet so, du brauchst eine Krankenversicherung, damit es von der Krankenkasse übernommen wird. Ja? Einfach nur die Kosten gedeckt werden. Es gibt ein paar einzelne Therapien, die bieten das an, auch ohne Krankenversicherung. Ist sehr, sehr schwierig. Dann suchen die meistens irgendeinen Kostenträger. Was auch wichtig ist, die meisten Therapieplätze sind so aufgebaut, dass der Mensch vorher entgiftet ist. Wenn er ein Alkoholproblem hat oder auch ein Drogenproblem, muss diese Person vorher entgiftet werden, damit er, damit diese Person in einer Therapie gehen kann. Das sind alles Hürden. Das hindert uns daran, den Mensch, so wie er ist von der Straße, wenn er jetzt bereit ist, mitzunehmen. Ja? Wir müssen erstmal wochenlang einen Therapieplatz suchen, eine Entgiftung suchen. Das mache ich, ich war jetzt in Bonn noch gar nicht so lange her gewesen mit einem, der war bereit. Wir haben ihn abgehalten vom Trinken. Ne? Er fängt morgens mit Wodka an und wacht auch morgens wieder mit Wodka auf. Also es ist ein 24-7-Säufer. Der hat immer seine 3, 4, keine Ahnung, wie viel Promille der immer drin hat. Ne? Und damit fühlt er sich wohl. Und der war bereit, sein Leben zu ändern. Und wir haben einen Therapieplatz gefunden, alles safe gemacht, innerhalb von ein paar Stunden. Und jetzt haben wir gesagt, wir fahren jetzt mit ihm in die Entgiftung. Und haben ihn morgens abgeholt und er konnte noch nicht so viel trinken. Er hatte nur 1,5 Promille oder 1,6 Promille. So, nur in Anführungsstrichen. Wir gingen in die Entgiftung, haben ihn hingebracht. Der eine Arzt hat uns erstmal unheimlich lange warten lassen. Dann kam er raus, ja, die Uhrzeit ist abgelaufen, wir sind nicht mehr zuständig. Ab diesem die Uhrzeit ist eine andere Klinik zuständig. Sind wir zu der anderen Klinik gefahren, haben da uns angemeldet. Ja, wie viel Promille hat er denn? Naja, 1,6. Na, da ist er noch nicht gefährdet. Kommt wieder, wenn er 3,5 oder sowas hat. Dann sollen wir wiederkommen. Ich so, was soll ich jetzt mit dem machen? Ja, dann fahren sie und kaufen denen eine Flasche Wodka. Ich so, ist das Ihr Ernst? Das hat eine Ärztin mir gesagt. Ich sollte diesen Mann wieder abfüllen, damit er bereit ist, sein Leben zu beenden, damit er in die Entgiftung kann. Und so stehen wir dann da und sagen, Alter, das kann doch wohl nicht wahr sein. Dieser Mensch ist bereit. Wir haben mit einem Pastor von uns mit ihm gebetet und wirklich gesagt, ey, wir wollen mit dir diese Schritte durchgehen. Und wir kamen nicht weiter. Wir mussten diesen Mann wieder in seine Wohnung bringen, wo er weitergesoffen hat. Ja? Bis jetzt, also wir sind immer wieder an ihm dran, aber er ist in keiner Therapie. Einfach, weil uns so viele Hürden in den Weg gelegt werden. Ja, ich sage nicht, dass es Gottes Wille ist an diesem Tag, dass er in die Therapie geht. Wenn es Gottes Wille wäre, hätte es auch funktioniert. Ja? Aber es hat uns gezeigt, dass eine Not da ist. Ja, und wir haben darum gebetet und haben von Gott aufs Herz gelegt bekommen, dass wir ein Haus gründen, ein Haus öffnen. Wir haben übrigens auch schon eine Bewerbung von einem christlichen Arzt, wir haben keine Ausschreibung gemacht, aber der hat einfach seine Bewerbung geschickt und sagte, er ist Christ, er arbeitet mit in Substituierten, also er ist ein Substitutionsarzt und er möchte einfach bei uns mitarbeiten. Gott hat ihm das aufs Herz gelegt. Ne? Und das ist das, was wir halt brauchen, mit ärztlicher Begleitung. Und wir wollen ein Haus gründen, wo wir die Leute einfach so von der Straße nehmen, wie sie sind, egal ob die stinken, ob die Hunde haben, keine Ahnung. Es gibt keine Ausnahmen. Wir nehmen sie auf, wir begleiten sie in diesem Heim. Wir gehen mit ihnen die Schritte durch, die sie brauchen, Entgiftung, Papiere, alles drum und dran. Und dann vermitteln wir sie in eine vorhandene Therapie, eine Langzeittherapie, ja, die ganz, ganz viel in Deutschland schon gibt. Christliche Gefährdetenhilfen, unter anderem Bad Eilsen, Kloppenburg, es gibt verschiedene von denen. Genau, das ist so ganz grob die Vision, woran wir arbeiten. Genau, dann haben wir auch innerhalb des Projektes haben wir verschiedene Arbeitsbereiche. Unter anderem haben wir die Gebetstreffen, ne, weil das einfach die Grundlage ist. Wir haben zum Beispiel, während wir Samstag auf die Straße gehen, Gebetstreffen, ja. Unter anderem haben wir die WhatsApp-Gruppe bei uns, wo wir Live-Anliegen einfach reinschreiben. Wir haben aber auch immer wieder Gruppen, die sich dann privat organisieren, die gar nicht rausgehen, sondern treffen sich irgendwo zu Hause, haben Gemeinschaft, essen zusammen und singen zusammen und beten einfach nur zusammen. Die sehen dann in der WhatsApp-Gruppe das, was gerade aktuell ist, setzen sich dann hin und beten. Dann reden die einfach ganz normal weiter. Also Samstagabend ist ja immer so eine gute Besuchszeit. Jugendliche sind zusammen, ne? So Familien treffen sich. Einfach, dass sie sich die Zeit nehmen, einfach dann zusammen zu beten. Genau, dann haben wir halt die Straßeneinsätze am Samstag. Da ist das Ziel einfach, die Begegnung mit den Menschen. Ja? Wir starten dort die Beziehung, den Beziehungsbau. Wir haben was zu essen, was zu trinken mit, gehen dann zu denen und geben denen das und setzen uns einfach zu denen hin, trinken Kaffee mit und fangen so die ersten Gespräche an. Mittlerweile kennen wir viele von den Leuten, die freuen sich dann, wenn wir kommen, dann reden wir so, ey, wie war deine Woche? Wir beten für die Menschen. Ne? Oft stehen die dann nur und wollen einfach nur Gebet haben. Das ist so ein bisschen, die haken es wahrscheinlich bei sich dann auch ab, aber die sammeln die ganze Woche über Anliegen und brennen dann schon, da wo sind sie? Ja, kommen sie. Ja, ihr müsst jetzt für mich beten, ich habe diese Woche das und das und das erlebt, bitte betet jetzt für mich so. Ja gut, dann stehen wir da und beten einfach für die Menschen. Ne? Es ist schön, dass diese Menschen auf uns warten. Ja? Die sehen, dass wir eine Liebe zu diesen Menschen haben, die nicht von uns kommt, sondern von Gott kommt. Und wir haben ein unheimlich junges Team. Und das Krasse ist einfach, die Leute fragen, hey, wo habt ihr die ganzen jungen Leute? Die können doch alle Party machen. Und das ist der Aufhänger, wo wir erzählen können, nein, ja, wir können Party machen, ganz klar. Ist, ne, so wie andere junge Menschen auch. Aber unser Anliegen ist, euch einfach Jesu Liebe weiterzugeben, die er uns ins Herz gelegt hat. Und da haben wir einen Aufhänger und können ihn einfach von Gott erzählen. Hier haben wir noch ein paar Bilder, das sind so die Bollerwagen, wie sie üblicherweise aussehen. Gut, die Brötchen fehlen jetzt dann noch. So sieht es dann aus. Also wir gehen wirklich in Köln an Ecken und Kanten, die nicht typisch sind, wo wirklich wenig Leute hinkommen, wo die Gewalt unheimlich groß ist. Wir werden gleich noch so ein paar Storys von der Straße einfach erzählen, dass ihr so ein bisschen Einblicke habt, was euch erwarten kann. Ja? Ich meine, ihr habt ja auch schon, wart ja auch schon in Köln gewesen, habt das ein oder andere ja schon gesehen. Genau. Wir gehen einfach zu den Leuten hin, zu denen da, wo sie wohnen, ne, und bieten ihnen halt was zu essen, zu trinken an. Genau, und dann stellen wir uns dann auch, bevor wir losgehen, beten wir noch, dann teilen wir uns in den Gruppen auf, dann wird während dem Gehen immer wieder haben wir Leute, die einfach nur beten, die ganze Zeit, die gehen einfach betend durch die Stadt. Genau, das ist zum Beispiel der Neumarkt, ein ganz, ganz krasser Brennpunkt für Drogen. An diesem Platz wurden wir auch schon öfters mal bedroht. Ja? Einer kam mit Messer auf uns zu und wollte uns abstechen. Ende vom Lied war, dass er einfach zusammengebrochen ist und mit uns gebetet hat. Ne? Das war, wir wussten nicht, was wir machen sollten. Ja, wir können Polizei rufen, aber dafür ist es zu spät, weil der steht schon mit dem Messer vor dir. So, und wie auch immer, die Mitarbeiter haben einfach nur gebetet und dann schmeißt er sich auf den Boden und ist am Heulen und sagt, bitte betet für mich. Naja, gut, haben wir gemacht. Das ist zum Beispiel ein ganz typisches Bild. Das ist das ist praktisch eine Parallelstraße zur Einkaufsstraße. Ne? Einfach mitten in der Stadt werden Zelte aufgestellt, die schlafen dann da, bis sie halt wieder ja, verjagt werden. Ne?
Ja, also wir treffen uns jeden Freitag in Köln-Ostheim und die Menschen, also von der Straße, kommen von 18 Uhr bis 22 Uhr da. Und die Mitarbeiter kommen immer um 17 Uhr und beten dann immer für die Menschen, die kommen und auch beten dann auch, dass der Abend ganz ruhig wird, weil auch für einzelne Menschen, die da manchmal kommen, die regelmäßig kommen, aber ein bisschen da Probleme machen und dann beten wir einfach dafür, dass es der Abend einfach ruhig wird und man gut mit den Leuten da Gemeinschaft haben kann und mit denen beten kann. Und wir sind so 7 bis 8 Mitarbeiter. 3 sind hinter der Theke, also für das Essen und für die Getränke zuständig. Also es gibt warme Getränke und kalte Getränke. Und die Menschen können auch Pizza oder Flammkuchen bestellen. Und und die anderen Mitarbeiter, die sind dann auch für die Menschen da zuständig, reden mit denen und beten auch für die. Und und um 20 Uhr ist dann auch immer so Input dabei und wir singen auch viel und dann auch nach 22 Uhr beten wir auch nochmal für die Menschen, die dabei waren und es haben auch manche Menschen dann auch Gebetsanliegen, dafür beten wir auch und ja, das war das Café und da sind noch auf der nächsten Seite die Bilder.
Genau, so sieht das dann halt auch im Café aus. Also wir haben da einfach eine lockere Gemeinschaft, wir haben Kicker da, Musik läuft oder wir haben oft auch Live-Musik einfach, ne, dass wir gemeinsam mit den Leuten singen. Uns ist wichtig, dass dieser Ort, also ihr müsst wissen, am Samstag oder in der Woche gehen wir ja zu denen ins Wohnzimmer, also auf die Straße. Und da ist es keine Ruhe. Das sind deren eigenen Gesetze, deren eigene Regeln. Wir müssen uns nach denen anpassen. Wenn die keinen Bock auf uns haben, dann sagen die, okay, geht weiter, dann müssen wir weitergehen. Ja? Und deswegen ist es wichtig, einen Ort zu haben, wo wir die Leute zu uns einladen. Unsere Gemeinde war oder ist noch nicht immer 100% bereit, diese alle Leute bei sich aufzunehmen. Ja, ist auch herausfordernd. Da hat die Gemeinde uns aber diese Möglichkeit gegeben, einen Zwischenstep, ein Café, was wir sowieso als Gemeinde schon hatten, auf derselben Straße, wie unsere Gemeinde auch ist. Und dahin laden wir die Leute ein. Das ist ungefähr Entfernung von der Innenstadt, so 15 Minuten mit der Bahn zu fahren. Und die Leute müssen diesen Weg überwinden, um zu uns zu kommen. Und wisst ihr, bis jetzt gab es immer Leute. Wir haben bis zu 25 Leute am Abend von der Straße bei uns im Café, ja, die regelmäßig kommen. Wir haben Leute, die regelmäßig da sind. Wir haben Leute, die kommen neu dahin, ne, kommen dann ein paar Wochen wieder nicht, kommen dann wieder dahin. Und das Wichtigste ist einfach, mit ihnen da Gemeinschaft zu haben, intensiv. Weil wenn wir Input machen, dann können wir das ganz frei reden. Wir können das reden, was Gott uns aufs Herz legt. In der Innenstadt zwar auch, aber dann gehen die Leute einfach weg. Ja? Und da bekommen die auch was Warmes zu essen, zu trinken und können nicht einfach so weglaufen. Ne? Genau. Marlene, hast du vielleicht?
Genau, also ich bin weniger auf der Straße selber dabei, wenn dann nur zum Beten. Ich bin zwar auch im Café immer wieder, aber mache halt auch viel im Hintergrund, eher Büroarbeit oder ja, Organisation. Also es gibt viele verschiedene Bereiche. Man sieht meistens nur so das Café oder halt samstags den Straßeneinsatz. Aber es muss Buchhaltung gemacht werden. Unter der Woche fahren immer wieder Mitarbeiter hin, weil viele Termine halt in der Woche stattfinden, wenn man irgendwie denen weiterhelfen will. Dann Social Media machen wir. Wir haben jetzt, Gott hat uns einen Fotografen gestellt, der erstmal für uns Fotos gemacht hat, für den Kalender und so. Und jetzt zwei Fotografen anlernt, die dann einfach nur für uns da sind und ehrenamtlich für uns Fotos machen. Genau, dann die Inputs. Wir haben einen, der nur verantwortlich ist, um die Wagen aufzufüllen, christliche Literatur zu schauen, was gebraucht wird, was wir was wir noch brauchen auf der Straße. Fahrdienste zu Gefährdetenhilfen, wenn einer sagt, hey, ich bin bereit, ich möchte jetzt in die Therapie oder ich möchte von der Straße runter, ich möchte ein neues Leben beginnen, dann muss jemand bereit sein zu fahren. Ne? Teilweise fahren wir dann mehrere Stunden, um diese Person halt irgendwo hinzubringen. Genau, aber auch Netzwerkarbeit, sowas wie jetzt, ne, mit mehreren Personen, die ganze Zeit unterwegs sind, jetzt eine Woche lang, aber sonst auch einfach Gemeindebesuche, sonntags, genau.
Ja, genau, das sind nochmal unser Fokus, also der unterscheidet sich quasi gar nicht von den Visionen und darauf, genau, und darauf legen wir auch unseren Fokus, weil Gott hat uns diesen Fokus gegeben oder diese Vision gegeben und wir wollen uns ja wirklich darauf konzentrieren, ja, und ich fang mal mit dem Netzwerk an, weil ich bin nicht aus Köln, ich komme von Darmstadt, macht da quasi die gleiche Arbeit wie Hoffnungsvoll Köln. Nur das Interessante ist, Gott hat mich zur gleichen Zeit berufen wie Jan. Ich habe zwar ein anderes Zeugnis, aber es ist im Prinzip das Gleiche, nur ich komme aus der Drogensucht. Ich war selbst auf der Straße unterwegs, kriminell. Gott hat mir dann aufs Herz gelegt, auf die Straße zu gehen. Und zwei Jahren, letztes Jahr, hat Gott Jan und mich zusammengeführt irgendwie durch YouTube und ein Video und wir haben uns dann über Ecken irgendwie die Telefonnummer rausgekriegt und gemeldet und wir haben einfach gemerkt, wir haben die gleiche Vision, den gleichen Fokus und so können wir jetzt zusammenarbeiten, sind auch jetzt die Woche schon die ganze Zeit unterwegs und gründen das Netzwerk oder bauen das Netzwerk langsam auf mit verschiedenen Gemeinden und mit verschiedenen Gefährdenhilfen oder Reha-Kliniken. Genau. Und bei all den Sachen ist bei uns wirklich genau dieselben Dinge wie hier. Zum Beispiel, dass wenn wir rausgehen, haben wir als Ziel das Evangelium. Also, dass Gott der Mittelpunkt drin ist. Weil Jesus selbst ist Gott und er ist auf diese Erde gekommen und hat uns errettet. Ja, er hat uns vorgezeigt, dass wir ein Problem haben, weil Jesus war perfekt. Und das ist das Schöne. Der war perfekt, aber hat doch für uns ja diesen Weg am Kreuz gegangen. Und das Schöne ist, wir waren alle mal Verbrecher. Wir sind alle gleich, ob wir jetzt von der Gemeinde kommen oder nicht. Wir haben alle, waren wir mal Feinde von Jesus. Ja? Das, viele denken das zwar nicht, aber ja, wir haben Dinge getan, die Gott traurig machen. Ja? Und so dürfen wir einfach mit diesem Fokus auf diese Menschen zugehen. Und deswegen heißen wir auch hoffnungsvoll, weil wir eine lebendige Hoffnung in Jesus Christus haben. Und das zweite ist Gebet. Das haben wir jetzt schon heute sehr viel gehört, aber das ist wirklich wichtig. Ja. Gebet ist das, was Jan gerettet hat, was mich gerettet hat und was viele von euch gerettet hat. Wie viele Eltern beten. Ja. Und diese Menschen auf der Straße haben keine Eltern teilweise. Die haben keine Menschen, die für sie beten. Und Gott hat uns aufs Herz gelegt, wenn wir sie sehen und mit ihnen Beziehungen bauen, dass wir wirklich für sie intensiv beten. Ja, wir haben da viele Gebetstreffen, also einmal vor der Arbeit, aber auch WhatsApp-Gruppen, mit denen wir beten. Also in Köln ist es so, die haben eine WhatsApp-Gruppe. Während sie rausgehen, wir werden immer wieder Anliegen geteilt und dafür beten dann die Leute zu Hause, die vielleicht nicht rausgehen können, die Kinder haben, abends aber zu Hause sitzen müssen, und die beten dann intensiv dafür. In Darmstadt ist es so, dass wir jeden Tag oder fast jeden Tag Gebetsanliegen von Personen, mit denen wir Beziehungen schon bauen, reinschreiben, und dann wird ein Tag lang für diese Person gebetet. Und so umbeten wir die Menschen, und da merken wir einfach, wie viel Gott tut. Ne? Wenn wir intensiv für Personen beten, sehen wir immer wieder das Zeugnis daraus, ja, dass die Menschen Fragen kommen. Oder ein ganz interessantes Zeugnis aus dem Café. Da kam einmal ein Mann und sagt, hört bitte auf, also so ein ähnliches Zeugnis, wie du heute gesagt hast, hört auf für mich zu beten. Das nervt mich. Ihr betet die ganze Zeit. Ne? Und Jan hat ihm gesagt, nee, wir hören nicht auf. Aber da merken wir einfach, wie die geistliche Welt einfach, ja, die wir nicht sehen, ja, aber es funktioniert, ja. Deswegen hat Jesus gesagt, betet. Ja. Jesus hat so oft gesagt, betet, vergesst das nicht. Ihr dürft bitten. Wir haben das, ja, und wir wollen das auch nutzen. Und das ist auch eine Sache, was Demut ist. Ja. Wir müssen uns zurückstellen. Wir können den Leuten nicht helfen. Und das werdet ihr vielleicht merken, wenn ihr auf die Straße geht. Ihr steht vor den Menschen, die erzählen euch die Geschichte von ihnen. Und ihr steht einfach da, okay, was soll ich jetzt machen? Ich habe keine Ahnung. Das ist so schrecklich. Ich weiß nicht, wie ich dir begegnen soll. Ja. Und das ist das Schöne, dass wir das Gebet haben. Wir dürfen im Inneren beten, während wir mit den Leuten reden und sagen, Gott, hilf mir. Was soll ich diesen Menschen erzählen? Ja, und da hilft uns auch das Evangelium, immer wieder einfach das Evangelium zu verkündigen. Genau. Genau, Beziehung, das habe ich schon mal angeschnitten, aber Beziehung ist halt, wie die Arbeit funktioniert. Wir können den Menschen nicht einfach mal sagen, ja, hier, Evangelium, und dann kehrt um. Die gucken uns dann blöd an. Das machen aber Leute, es funktioniert nicht. Die Leute bekehren sich nicht. Die sagen vielleicht, ja, okay, ich bete mal schnell, Übergabegebet und gut ist. Aber da kommen keine Früchte. Wir wollen die Menschen mitnehmen. Paulus sagt es zu den Thessalonichern, ich bin ihnen wie eine stillende Mutter geworden. Ja? Und wir wollen diesen Menschen eine stillende Mutter oder ein Vater werden, der sich um die kümmert, wenn sie am Boden liegen, wenn es ihnen schlecht geht, dass wir für sie beten, aber auch uns auch mal freuen und einfach mit ihnen reden über belanglose Sachen. Ja? Und das ist das Schöne. Wir dürfen sie als Freunde annehmen und die dürfen uns als Freunde erkennen, dass wir sie lieben, dass wir nichts Böses von ihnen wollen oder sie nicht beklauen wollen. Das ist nämlich denen ihr Denken. Oder wir sind Polizisten, denken auch ganz viele. Ne? Aber die merken dann irgendwann, wir meinen es ernst, ja? Wir meinen es ernst, wir gehen jede Woche beständig zu ihnen, und das ist auch ein Zeugnis für sie. Während Corona, wo alle die Leute gemieden haben, wir durften hingehen, ja, durch die Gnade Gottes. Ja, das Netzwerk habe ich schon angeschnitten, ist was sehr Wertvolles. Wir dürfen uns gegenseitig ermutigen in ganz Deutschland. Das ist sowas Tolles. Ja, ja, Mitarbeiter, wir suchen immer Mitarbeiter. Ich glaube, es gibt genug Arbeit. Ja, und auch gerade beim Netzwerk, wir haben jetzt viele Arbeiten in Hamburg kennengelernt zum Beispiel. Das sind einfach Leute, die gehen auf die Straße, aber die wissen gar nicht, wie die es machen sollen. Ja. Die sind einfach losgegangen. Und wir dürfen durch die Erfahrungen, die wir gemacht haben, die mitnehmen, für die beten und auch dieses Netzwerk dann nutzen, dass für die Menschen gebetet wird, die auf der Straße sind. Und wir als Mitarbeiter haben extrem viele Anfechtungen. Wenn wir rausgehen, dann ist es oft so, dass wir vorher schon Kämpfe mit uns selber haben, mit Sünde haben. Und da brauchen wir auch sehr viel Gebet.
Es ist einfach nochmal extrem wichtig und das wollen wir auch immer wieder betonen. Ja? Es war, es ist und es bleibt Gottes Projekt. Wir sind Werkzeuge in seiner Hand und wir dürfen in diesem Bereich tätig sein. Ja? Nur Gott alleine beruft Menschen. Ja? Wir können beten und wir können Gott bitten. Ja? Und vieles wird uns nicht gegeben, weil wir einfach nicht drum gebetet haben. Ja? Nicht nur beten, sondern auch glauben. Ja? Wir erfüllen damit Gottes Willen. Der Wille Gottes ist ja in seinem Wort in der Bibel beschrieben. Ja, und sein Wort sagt ganz klar, dass wir rausgehen sollen, dass wir zu Menschen gehen sollen, ihnen das Evangelium bringen sollen. Ja, und sie auch lehren sollen, das zu halten, das, was das Wort Gottes sagt. Und genau das wollen wir mit hoffnungsvoll machen. Wir wollen zu Menschen gehen und gehen aber dann zu einer absoluten Randgruppe. Ja. Genau, wir haben hier ein paar Leute von der Straße, zum Beispiel unten links. Ja. Nicht der rechte, sondern der ganz links steht. Kommt bei uns, also da, wo ich jetzt wohne, gar nicht so weit weg, ist selbstständig, Zweiradmechaniker oder war selbstständig, hat Frau und Kind gehabt und ihm wurde das ganze Rechnung bezahlen, das wurde ihm alles zu viel, ja, Finanzamt, es gab da richtig Probleme, dass er Nachzahlungen hatte und solche Sachen. Und er hat eine Kurzschlussreaktion gehabt und hat gesagt, ey, ich verlasse das System, ich gehe auf die Straße. Ist in Köln gelandet, es war Sommer, war alles schön und gut, am Rhein unten im Sommer zu chillen, würde ich auch gerne, ja. So, das Problem ist, der Sommer war vorbei, dann kam der Herbst. Er war so stolz, dass er nicht zurück wollte, ja, nicht zu seiner Frau. Die hatte mittlerweile einen anderen Typen gehabt und ne, auch ziemlich kaputte Familienverhältnisse dann gewesen. Und ja, keiner wollte ihn zurückhaben. So kam der Winter. Er ist dann ein Jahr geblieben, zweites, und ich weiß nicht, wie viele Jahre der jetzt mittlerweile auf der Straße ist. Und er kommt zu mir und sagt, ja, ich bin freiwillig da. Oder ich war freiwillig da. Und dann, wo ich das aufhören wollte, wo ich dann wieder raus wollte, ging es nicht mehr. Die Spirale hat mich einfach runtergezogen. Irgendwann mal im Winter, wo es so kalt war, wusste er sich nicht anders zu helfen, fing er richtig mit Alkohol an. Ja, Alkohol wärmt von innen, ne? Dieses Denken. Fast auf der Straße gestorben, irgendwann mal dann mit Drogen und immer so weiter. Und jetzt ist er in einem Sumpf drin, wo er nicht alleine rauskommt. Ja, und der hat viele Ideen. Wenn wir mit dem reden, der ist immer so aufgeputscht, dann kommt er und erzählt uns immer seine ganzen Ideen, die er hat, um Business zu machen. Und ja, morgen geht er zum Patentamt und meldet das an und dies und jenes. Ne? Und wir sehen diesen Menschen, der ist so voller Leben, der ist so fit, ja, also der ist wirklich so richtig sportlich und fit. Und das, was diesem Mann fehlt, ist einfach nur Jesus. Mehr nicht. Ihm fehlt Jesus. Nur, weil Jesus alleine ihn frei machen kann. Und dann wir beten mit diesem Mann, der ist immer richtig, also der ist immer happy, wenn er uns sieht. Ne? Oben rechts zum Beispiel sind zwei Mitarbeiter. Von uns der Rechte hat jetzt gerade vor einer Woche geheiratet. Auch mega krass. Ich will es einfach nur wirklich zur Ehre Gottes erzählen. Angefangen haben sie während Corona-Zeit, hatten keinen Bock, zu Hause zu sitzen und wollten einfach nur rausgehen. Und hoffnungsvoll war dann so ein Ding, man kann einfach rausgehen, ja? Trotz Ausgangssperre, trotz allem. Und dann sind die einfach mit seiner Freundin rausgekommen und haben überhaupt nicht mitgemacht. Und wir wollten die eigentlich schon rausschmeißen aus dem Team, ja, weil es uns gestört hatte, weil wir haben das Anliegen für die Menschen auf der Straße und dann kommen so Mitarbeiter oder ne, vermeintliche Mitarbeiter, auf die musst du noch aufpassen, dass die nicht irgendwo zurückbleiben. Und ne. Und dann hat Gott an ihren Herzen gearbeitet und hat die so krass verändert. Letzte Woche haben die geheiratet, extra an einem Freitag, damit sie Samstag die Einsätze nicht stören. Das kann man sich nicht vorstellen, ne? Die sind am Samstag mit auf die Straße gekommen, also Freitag haben die geheiratet, kirchlich. Am Samstag waren die mit auf der Straße, haben den Leuten gesagt, dass sie geheiratet haben, haben mit den Fotos zusammen noch gemacht, ja? Sonntag hatten wir einen Gemeindebesuch gehabt, waren die noch im Gemeindebesuch mit gewesen, haben dort noch die Gemeindeveranstaltung mitgestaltet. Ich frage mich so, ja, wie geht das? Das ist doch da euer wichtigster Tag im Leben. Sagen die, nein, nein, der wichtigste Tag ist schon gewesen, wo wir uns bekehrt haben. Ja, wo wir Gott unser Leben gegeben haben. Das ist der wichtigste Tag. Jetzt dienen wir Gott. Und wir haben das Anliegen, Gott hat uns diese Berufung gegeben, ihm und seine Frau. Ja, und die freuen sich ja so, dass sie verheiratet sind. Wisst ihr warum? Weil die dann weniger Verpflichtungen in der Jugend haben, dann mehr als Ehepaar gemeinsam dienen können. Ne? Wir wollen, dass die auch in der Jugend weiter mitarbeiten. Das ist jetzt nicht so, dass wir die da rausnehmen wollen. Aber das ist eine Veränderung, die kannst du menschlich nicht bringen. Ja? Das kann nur Gott in denen machen. Aber es ist wirklich für mich ein unheimlich starkes Zeugnis. Und der Thomas, der kann eigentlich gar nicht reden. Das ist so ein richtig in sich gekehrt. Also der kann nicht von einer Menschenmenge reden. Das ist voll nicht sein Ding. Der wird immer voll panisch dann. Und der geht auf die Straße und setzt sich zu den Leuten hin. Der gibt wirklich sein letztes Hemd, wortwörtlich. Der ist im Winter, da hat einer gebettelt, bitte, bitte gib mir deine Jacke. Hat er einfach seine Jacke ausgezogen. Das war eine Wellensteinjacke, keine Ahnung. Das war eine richtig teure Jacke. Hat dem einfach übergeben, ohne dass er uns irgendwas davon gesagt hat. Der kam dann zum Treffpunkt. Ich so, ey Thomas, wo ist deine Jacke? Ach, sagt er, die hat Gott jetzt. Ja, so. Einfach so ganz frei raus. Aber das ist nicht das, was Menschen bewirken können.
Die Geschichte ist noch nicht zu Ende. Der hat sich dann eine neue Jacke gekauft. Danach die Woche kam der gleiche Typ wieder, war am Heulen, ihm wurde die Jacke geklaut. Und der hat wieder seine Jacke ausgezogen und hat die dem geschenkt. Genau dem gleichen.
Weißt du, und das ohne, dass wir sagen, ey, mach das einfach, sondern das ist das Gebet. Wir beten und dann legt Gott es den Einzelmenschen aufs Herz. Ja? Und das sind teilweise sehr unkonventionelle Wege. Das ist nichts etwas, was wir vom Logischen her verstehen würden. Genau, das ist halt einmal das Instagram und die Gebets- und Infogruppe rechts über WhatsApp. Eine gute Frage, aber wir haben gemerkt, dass morgens alle in der Stadt sind. Ihr müsst denken, für obdachlose Menschen ist, wenn die Stadt voll ist, ist es eine Einnahmequelle. Ja? Die können betteln, die können Pfandflaschen sammeln. Abends ist es etwas, wo die zur Ruhe kommen. Und wir wollen diesen Menschen ja nicht einfach nur schnell was abgeben, sondern wir wollen ja eine Beziehung mit ihm bauen. Das heißt, wir mussten auch Opfer bringen und mussten dann halt eine Prime Time, ja, gehen wir auf die Straße, da wo andere was anderes Schönes machen können, weil wir einfach diese Menschen lieb haben und weil wir ihnen einfach da eine Beziehung aufbauen können. Ne? Dann, wenn die ihren Schlafplatz fertig machen, dann gehen wir hin, setzen uns zu denen hin und können mit denen in Ruhe reden. Ne?
Aber das unterscheidet sich auch, weil jede Stadt ist anders. Ja. Zum Beispiel in Darmstadt sind wir mittags, weil dort Methadonausgabe ist für die Drogenabhängigen. Und Gott hat uns zu dieser Zeit dorthin gestellt und kommen dort extrem viele Leute an einem Punkt. Ne? Weil Köln zum Beispiel läuft rum, die haben Touren und wir in Darmstadt machen das dann an einer Stelle.
Was ist das?
Ach so. Ja genau, das sind Drogenersatz, den der Staat ausgibt, dass sie nicht in Kriminalität fallen müssen.
Ja. Macht aber wesentlich abhängiger, als einfach Heroin zu nehmen. Weil es einfach chemische Mittel sind. Ja. Genau. Was uns einfach wichtig ist, nochmal mitzuteilen, so, wo sind wir auf der Straße unterwegs? Ich habe es gerade vor 3 Wochen erlebt. Ich habe mich mit einem getroffen, hat eine sehr, sehr große Clan-Angehörigkeit. Also seine Eltern, also er musste ins Kinderheim, weil seine Eltern die ganze Zeit im Gefängnis saßen. Auf jeden Fall ein sehr, sehr bewegtes Leben hinter sich. Und ich habe mich mit ihm getroffen und mit ihm zusammen gebetet, also er möchte mit mir beten. Und dann haben uns Leute von seinem Clan halt auf der Straße gesehen und haben gedacht, dass ich ein Polizist wäre. Und dann haben die uns ganz halt verfolgt. Und nicht nur verfolgt, sondern die kamen, haben dann Fotos von mir gemacht. Und dann habe ich die angesprochen, ne, wer das dann ist. Und dann haben sie mir auch gedroht und was weiß ich. Dann kamen sie auch, das sind halt keine kleinen Leute, das sind alles so Schränke, ein bisschen dreimal so groß und viermal so breit. Und Die sind nicht zimperlich, ja. Auf jeden Fall haben die uns verfolgt. Und dann ich hatte noch eine Praktikantin dabei. Dann habe ich gesagt, okay, gut, wir brechen jetzt ab und dann wollen wir zum Auto gehen und die sind die ganze Zeit hinter uns her. Und da musste ich halt so ein paar Tricks anwenden, die wir auf der Straße auch lernen, um die halt abzuwimmeln. Und haben wir auch geschafft. Wir sind ins Parkhaus rein und haben dann ein Ticket bezahlt. Und dann, als wir mit dem Auto rausfuhren, stand eine ganze Sippschaft da und hat uns halt fotografiert und Nummernschilder und was weiß ich. Ja, es hört sich jetzt vielleicht erstmal so voll krass an, aber wisst ihr, das ist Realität. Wir gehen nicht zu Christen, die alle ordentlich sind und alles schön und gut und ein gesittetes Leben haben. Gott hat uns in einen Bereich gestellt, der mit Kriminalität, Prostitution, Drogen durchflutet ist. Ja? Eine Story wollte ich einfach noch erzählen, weil das etwas, was ich glaube ich so als krasses, einer der krassesten Dinge, die ich auf der Straße erlebt habe. Es sind doch ein paar mehr, aber Eine Sache war, es ist eine junge Frau vergewaltigt worden auf der Straße und ist davon schwanger geworden und ist halt drogensüchtig gewesen, alkoholsüchtig gewesen und sie kam damit einfach nicht zurecht, dass sie schwanger ist von ihrem Vergewaltiger und sie kannte ihn halt, die sind zusammen auf der Platte. Und im Drogenwahn hat die dann angefangen vor uns, also wir gingen zu denen und sie hat dann kurz bevor wir da waren, hat sie angefangen mit Messer ihr Baby rauszuschneiden, ja. Hat sich dann komplett ihren Bauch aufgeschlitzt und lag dann da und es war halt noch keine Erste Hilfe, nichts da. Es hat auch sie keiner beachtet. Sie lag vor dem Hauptbahnhof. Es waren, weiß nicht wie viele hunderte Leute da waren, die haben alle einfach weggeguckt. Wisst ihr, wir haben das Bild gesehen, wir waren erstmal komplett sprachlos. Wir wussten nicht, was wir machen sollten, haben sofort Rettungswagen gerufen, alles. Die kam auch an, sie hätte, ich weiß, 4 oder 5 Löcher gehabt im Bauch, hat aber gelebt, ja, und hat einfach bei uns nur um Hilfe gebeten. Wir konnten nur beten für sie. Die Rettungskräfte haben nichts gemacht, weil das Messerstiche waren. Die sind einfach ins Auto zurückgegangen. Dann kam die Polizei, dann war ein Riesenaufgebot. Ende vom Lied ist, sie hat ihr Baby verloren und ist selber auch verstorben. Ja, sie lag lange Zeit im Koma. Wisst ihr, das Schöne an der Sache ist, ja, was ist daran schön? Wir konnten mit ihr vorher über das Evangelium sprechen. Ja? Wir wissen nicht, ob Gott ihr die Möglichkeit oder wie die Möglichkeit war, das können wir auch nicht beurteilen. Aber eins wissen wir, sie hat eine Bibel von uns bekommen, wir haben für sie gebetet, ja, in ihrem Dasein, und wir haben ihr einfach das Evangelium erklärt, haben gesagt, es gibt Hilfe für dich. Ja? Und so haben wir in diesen 2,5, 3 Jahren, haben wir, ich weiß nicht, 6, 7 Leute auf der Straße verloren. Mal wurden sie ermordet, sich selber umgebracht, und mal sind sie auch erfroren, oder auch der eine ist im Sommer, hat einen Hitschlag bekommen, ne, ein Alkoholiker, zu viel getrunken. Mit allen denen, die gestorben sind, ja, die wir mitbekommen haben, haben alle eine Bibel und das Evangelium von uns gehört. Ja? Und das ist das Schöne. Wir mussten einfach merken, wir können diese Menschen nicht ziehen und nicht verändern. Das kann nur Gott. Aber wir sind Seemänner und wir müssen den Samen ausstreuen. Ob wir jetzt auch ernten dürfen, das weiß Gott alleine. Ja? Vielleicht dürfen wir noch ein bisschen gießen. Ja? Vielleicht sind wir auch nur dafür da, um vorher den Boden so ein bisschen umzuflügen. Ja? Oder die Steine aus dem Boden rauszunehmen. Ne? Mal ein schönes Bild jetzt. So, aber wir dürfen uns nicht anmaßen, dass wir entscheidend sind, um diese Menschen zu bekehren, weil das macht Gott. Ja? Aber wenn wir diese Möglichkeit haben, dann wollen wir diese nutzen. Das ist das, was das Wort Gottes uns sagt, dass wir diese Möglichkeiten nutzen, das Evangelium weiterzugeben. Eine andere krasse Begebenheit, das war ein 13-jähriges Mädchen. Sie lebte in Heim und wollte unbedingt zu ihrer Mama. Und die Mama hat sie halt immer wieder weggejagt. Also noch nicht mal zurück ins Heim gebracht, sondern einfach nur weggejagt auf der Straße. Und so hat sie nie Liebe in ihrem Leben bekommen und ist dann wirklich mit einem Teddybär im Arm, ist die in Köln auf der Straße gewesen. Und da, wo sie Liebe bekommen hat, ganz einfach, ist bei den Drogensüchtigen im Milieu. Die haben sie ganz herzlich aufgenommen, haben sie misshandelt, missbraucht. Sie dachte, das gehört zur Liebe dazu. Ja? LKW-Fahrer kamen, dann haben sie in die Kabine reingebracht. Wir haben dieses Mädchen ja gefunden, oder sie kam dann irgendwie über Umwege zu uns. Und wir wollten ihr helfen und haben dann die Polizei gerufen. Und die Polizei sagte, bis 10 Uhr abends darf die allein auf der Straße. Sag mal, sie ist barfuß, sie hat einen Teddybär in den Arm, sie ist nicht zurechnungsfähig. Nein, bis 10 Uhr abends können wir nichts machen. Dann haben wir denen gesagt, dass sie im Milieu ist, dass sie zu drogensüchtigen Menschen geht, die sie missbrauchen, anfassen und was weiß ich alles. Und wir haben selber auch gesehen, wie sie aus dem LKW ausgestiegen ist, ja, aus der Kabine. Die Polizei hat den LKW-Fahrer gefragt, was habt ihr gemacht? Ja, nix, wir haben ein bisschen geredet. Haben ihn einfach fahren lassen. Ja, das ist Deutschland, das ist die Realität. Ja. Wir konnten nur beten. Wir haben sie dann zur Polizei abgegeben, die wiederum haben sie ins Heim gebracht, sie wieder am nächsten Tag abgehauen auf der Straße. Ja. Wisst ihr, uns zerreißt es das Herz, so ein junges Mädchen zu sehen, zu wissen, was mit ihr passiert, zu wissen, welche Perspektive sie hat, nämlich gar keine Perspektive. Ja? In diesem Fall konnten wir nichts machen, absolut gar nichts. Wir haben versucht mit dem Heim, mit der Mutter, keiner wollte mit uns reden, weil wir sind halt nicht erziehungsberechtigt. Aber was wir machen konnten, wir haben mit unserem Schöpfer geredet. Wir haben einfach dieses Mädchen Gott abgegeben. Seitdem haben wir sie auch jetzt nicht mehr gesehen. Ich glaube, mehrere Monate jetzt schon nicht mehr auf der Straße gesehen. Wir wissen nicht, wo sie ist. Aber wir wissen, dass wir einfach für sie beten konnten. Sie saß mit einer Mitarbeiterin von uns auf der Polizeistation und war sehr, sehr aufgewühlt. Und dann saß die Mitarbeiterin da und hat das so aufs Herz gelegt bekommen, so einfach die Bibel rauszuholen, mit ihr eine Geschichte zu lesen aus der Bibel. Und dann hat sie der Polizisten gefragt, da war noch eine als Beschützerperson noch eine Polizistin da. Habe ich jetzt irgendwas gedrückt hier, oder? Auf jeden Fall sagt die Polizistin, ja, lesen Sie gerne was vor. Und dann unsere Mitarbeiterin einfach eine Geschichte aus der Bibel vorgelesen und wollte dann aufhören. Dann sagt die Polizistin, nee, lesen Sie bitte weiter. Dann war die Polizistin so berührt, sie war am Tränen liefen, war am Weinen, und das Mädchen war so berührt von diesen Geschichten. Ja? Und dann hat sie auch die Mitarbeiterin die Möglichkeit genutzt und einfach gesagt, so, ey, es gibt einen Gott. Na, egal wie hoch das Leid, wie groß dir das Leid ist, aber es gibt einen Gott, an den können wir uns wenden. Wisst ihr, so mussten wir dieses Mädchen auch wieder der Straße übergeben. Wir können nichts machen. Da sind uns die Hände komplett gebunden und das zerreißt uns das Herz. Aber genau deswegen sitzen wir hier und bitten einfach, dass wir gemeinsam für diese Menschen auf der Straße, für diese Mitarbeiter beten. Weil die Mitarbeiter müssen die krasseste Belastung einfach haben. Ne? Die haben auch diese Belastung. Die sehen diese Not, die sehen die Vergewaltigung jeden Tag auf der Straße. Und das ist nicht einfach nur ein Sprichwort, wenn ich sage Vergewaltigung jeden Tag. Jeden Tag werden Menschen auf der Straße vergewaltigt. Wir haben es selber erlebt zum Beispiel, also mehrfach auch gesehen. Wir waren an einem Zelt am Rhein. Unten sind immer hingegangen und da lebte ein junges Pärchen, lebte da drinnen. Und der Mann kam dann auch raus und auch gesprochen, hat mit dem was zu essen gegeben. Und man sieht, dass im Zelt noch wer liegt. Und die Person kam aber nicht raus, war halt das junge Mädchen. Die kam halt einfach nicht raus. Und ich glaube, das ging eine Woche so oder zwei Wochen. Und dann bekommen wir mit, dass dieses Mädchen tot ist. Ja? Und dann fragen wir, wie lange ist die tot? Naja, der Freund hat mit ihr noch, ich glaube, zwei Wochen im Zelt gelebt. Ja? Das war in der Zeit, wo wir da waren. Und wir wollten gerne das junge Mädchen treffen und sie einladen und sowas. Aber sie lag dann schon tot im Zelt. Und der junge Mann, also ihr Freund, hat dann einfach uns nicht Bescheid gesagt. Das sind Situationen, damit muss man erstmal klarkommen. Das kann man sich nicht vorstellen. Das ist nichts Normales. Ja? So, und dann stehst du als Mitarbeiter da und wir haben auch junge Leute als Mitarbeiter. Dann stehen die da und sind am Weinen, sind einfach so fertig mit der Situation. Und dann müssen wir immer wieder an den Punkt kommen, wo wir sagen, okay, wie schlimm das auch ist, wir müssen es einfach Gott abgeben. Ja, wir müssen jedes Mal wieder aufs Neue Gott diese Menschen auf der Straße übergeben und sagen, wir haben das getan, was du wolltest, Herr, aber bitte, bitte begleite diese Menschen einfach weiterhin. Ne? Ja, wir können auch den Hengst, genau. Der war eben auf dem Bild hier, einer der mit seinem Hund, war das Bild, glaube ich, von ihm, ne? Ja. Auch eine sehr bewegte Geschichte, kommt aus christlichem Elternhaus. Ne? Hat aktiv mitgearbeitet in der Jugendarbeit, in der Teeniearbeit damals. Sein Vater ist auch irgendwie ein höheres Tier in der Gemeinde da gewesen, wo die herkommen. Und sein Vater hat ihn verprügelt, die ganze Zeit, ja, also immer wieder. Und die schlimmste Situation, was ihn gebrochen hat, ist nach dem Gottesdienst, ist der nach Hause gegangen mit seinem Vater und auf der Straße hat sein Vater ihn einfach zusammengeschlagen, ja, halb tot geschlagen und hat ihn einfach liegen lassen. In diesem Moment, wo der Hans Hengst, wo der da auf dem Boden lag, ist der Pastor vorbeigegangen der Gemeinde und hat einfach weggeguckt, ja, hat es gesehen und ist einfach an dem vorbeigegangen, weil der Angst vor dem Vater hatte. Da hat er einfach so einen Hass auf Menschen, auf Gott bekommen und hat sich komplett von Gott abgewandt. Und wir haben ihn dann getroffen in Köln und sind dann immer wieder zu seinen Kumpels, der war in so einem riesengroßen Lager, sind dann immer wieder hingegangen und haben gesagt, also haben mit ihm gebetet und sowas. Und der eine nennt sich Hexe, der hat immer so einen Tarnanzug, das ist einer, der sehr viel Drogen mischt und für die Hells Angels auf der Straße verkauft, in dem Milieu. Und der wollte immer mit uns beten. Und der Hengst, der wollte nie mit uns beten, der hat sich immer war richtig aggressiv gegen uns. Und dann beten wir eines Tages da und auf einmal kommt der Hengst, stellt sich daneben und sagt, ey, darf ich auch beten? Ja klar, darfst du beten, komm, bete mit. Und dann fängt er an zu beten, ein Gebet genauso wie wir beten würden, ja, so ganz frei und wir merken einfach so, ey, irgendwas ist mit dem. Und dann hat er einfach so sich ein bisschen geöffnet und sagte, ja, ihr kommt jedes Mal hier hin, ich schreie euch an, ich jag euch weg, ich beleidige euch, ich lache euch aus und trotzdem kommt ihr jedes Mal hier hin. Und das habe ich einfach, ich musste drüber nachdenken und ich bin zum Entschluss gekommen, das macht ihr nicht von euch aus. Aber dann konnten wir ein Zeugnis geben. Das ist so eine Steilvorlage, das ist wunderbar, wenn man sowas auf der Straße bekommt. Und so haben wir einfach erzählt, warum wir das machen. Und dann hat er uns halt seine Geschichte erzählt. Und jetzt mittlerweile, wir können immer wieder mit ihm zusammen beten. Jetzt haben wir gerade eine schwierige Situation. Ich möchte einfach euch auch bitten, dass wir auch für den Hengst beten. Er wurde angegriffen auf der Straße von hinten und hat halt zugestochen mit dem Messer. Und hat den anderen halt schwer verletzt und hat sich auch natürlich nicht angezeigt und solche Sachen. Und weil wir eine enge Beziehung mit ihm haben, habe ich dann mit ihm auch drüber gesprochen und er ist halt ziemlich ausgerastet und hat sich erstmal von uns abgewandt. Ja? Aber seine Freunde kommen zu uns und bitten, dass wir für ihn beten, weil es ihm so, die sagen, es belastet ihn, er weiß, dass er was falsch gemacht hat, ja? Aber er ist so stolz, dass er nicht zu euch kommen kann. Ja? Und die Situation haben wir jetzt gerade aktuell. Ja, das ist jetzt gerade vielleicht 4, 5 Wochen her ungefähr, wo er zugestochen hat. Und wir können einfach nur für ihn beten. Gott muss sein Herz erweichen, Gott muss ihn ziehen und Gott muss ihn einfach zerbrechen lassen. Ja, jeder Mensch muss vor Gott zerbrechen. Sonst werden wir nicht verstehen, dass Gott nur unser Leben haben möchte zu 100%. Wenn wir nicht vor Gott zerbrechen, werden wir immer Bereiche in unserem Leben haben, die wir gerne noch für uns behalten wollen. Und meistens ist es das Geld, ja, die Liebe, ja, gerade bei jungen Leuten, so, ich will selber entscheiden, in wem ich mich verliebe oder, ne, oder wem ich heiraten soll. Aber das sind Bereiche, in denen müssen wir zerbrechen, das müssen wir Gott abgeben. Ja, sonst kann Gott nicht 100% in uns wirken und wir werden immer Möglichkeiten dem Teufel geben, gegen uns zu arbeiten. Weil das sind Bereiche, wo wir viel, viel fallen werden, ja, gerade in diesen Bereichen.
Ja, ich kann euch auch mal ein bisschen was von Darmstadt erzählen. Also eine krasse Story für mich war einmal, wie Gott Gebet gebraucht. Und zwar, wir kommen ja, das ist eine Vorstadt von Frankfurt und bei uns kommen die ganze Szene, ich weiß nicht, ob viele haben schon was von Frankfurt gehört, von der Drogenszene dort, Kaiserstraße, Bahnhofsviertel, und das schwemmt sich über nach Darmstadt und ja, so ist bei uns vor allem Drogenkonsum, also zu uns kommen vor allem Drogensüchtige, also 90% sind drogensüchtig. Und wir haben schon länger einen Kontakt mit einer Person gehabt, die heißt Mehmet. Und ist ein kleiner Junge, also er ist ziemlich klein, aber ist schon älter, hat zwei Kinder, ist mit 12 Jahren auf die Straße gekommen. Seine Mutter ist leider verstorben beim Überfall. Sie wurde überfallen in der Türkei und sein Vater hat dann eine neue Frau bekommen und er ist auf die Straße gekommen, weil der Vater ihn rausgeschmissen hat. Und der ist von Kinderheim zu Kinderheim gekommen und ist einfach überhaupt nicht klargekommen im Leben. Der ist einfach stehen geblieben mit 12 Jahren. Sein Leben musste sofort funktionieren. Der musste erwachsen werden mit 12 Jahren. Aber das funktioniert vielleicht ein bisschen, aber dieses Ganze, was wir als Kinder von unseren Eltern brauchen, hat er nicht mitbekommen. Und das hat man bei ihm gemerkt. Der ist wie ein Kind geblieben. Ja? Und das ist dann so weit gegangen, dass er halt wirklich in die Drogensucht gekommen ist. Und wir haben den dann auf der Straße kennengelernt. Der hat uns alles erzählt und wir haben Gemeinschaft mit ihm gehabt. Und eines Tages habe ich den gesehen, wie er nach der Essensausgabe einfach auf dem Feld liegt. Also da ist so eine Wiese im Park. Und er liegt da und zittert. Und ich bin dann hingegangen und er sagt, ja, mir geht's nicht gut. Und ich habe gesagt, komm, ich bete für dich. Und dann habe ich für ihn gebetet, habe mir nichts dabei gedacht. Ich habe einfach nur gebetet, bitte Herr, hilf ihn. Und dann so 20 Minuten später kam er zu mir und sagt, ey Flo, ich muss dir sagen, irgendwie, das ist ganz krass, ich habe mir gerade eine Überdosis gegeben und wollte mich umbringen, aber es war nach deinem Gebet weg. Und ich habe mir nichts dabei gedacht. Ich habe nicht gedacht, ja, komm, heilende Kraft oder sowas. Ne? Ich habe einfach nur Gott um Hilfe gebetet. Und dieser Mensch ist einfach in diesem Moment frei geworden. Und er ist nicht frei geworden von der Sucht. Er ist immer wieder in Sucht gefallen. Ich habe für ihn gebetet. Er hat sich sogar bekehrt, ist in die Gemeinde mitgekommen, hat angefangen, Bibel zu lesen, hat dann versucht, das zu verstehen. Es war halt sehr schwierig, jemandem eine Bibel zu erklären, wenn er überhaupt nicht aus dem Kontext kommt. Ne? Der wusste nicht, wer Matthäus oder irgendjemand ist aus der Bibel und liest es, aber der hat immer wieder Jesus gefunden in der Bibel und sagt, boah, guck mal, was Jesus da getan hat und erzählt es mir, ne, in seiner coolen Art. Ne, es war auch ein Drogendealer und leider wurde er jetzt inhaftiert. Wir haben ihn vorher zur Gefährdenhilfe gebracht. Er hat es leider nicht angenommen, weil er Angst hatte. Der hat einfach Angst vor diesem, immer wieder irgendwo reinzukommen, vor so Therapien und all das, weil das alles nicht funktioniert hat. Und leider musste er ins Gefängnis gehen. Aber wir haben ihn Gott abgegeben. Wir dürfen wissen, dass wir nicht die einzigsten Personen sind, sondern im Gefängnis kommen auch Menschen, die vielleicht ihm das Evangelium erzählen oder mit ihm beten. Ja. Und wir können auch später für ihn beten. Wir wissen nicht, wo er im Gefängnis ist. Wir versuchen uns rauszubekommen, dass wir weiter Beziehungen mit ihm bauen können. Genau. Ja, das ist einmal aus Darmstadt, ja.
Eine ganz kurze Sache noch, ich glaube, dann können wir auch übergeben. Seien, ihr habt noch Fragen. Es war ein junger Mann oder ist ein junger Mann. Er will gerne eine Frau sein. Und den haben wir halt kennengelernt auf der Straße und hat sich uns auch geöffnet und hat auch viel aus seinem Leben erzählt. ich durfte dann auch mit ihm beten zusammen und auch regelmäßig mit ihm beten. Und ja, hat sich auch einen neuen Namen gegeben und ja, schminkt sich auch und ganz verschiedene Sachen. Und ich habe ihm auch meine Handynummer dann einfach gegeben, weil er immer wieder mit mir auch mal telefonieren wollte zum Gebet. Also er ruft mich an zum Beispiel und seine Nichte lag im Krankenhaus im Koma, die war, ich glaube, 2-3 Wochen nach der Geburt. Ist irgendetwas passiert, also sie muss ins Koma gelegt werden und die Ärzte sagen, die wollen die Maschinen abschalten, weil es hat keinen Sinn mehr. Und dann und aufgelöst ruft er mich dann an und sagt, Jan, bitte, bitte bete, dein Gott kann helfen. Ich dachte, ja gut, die liegt im Koma, wenn die Ärzte schon sagen, die ist kurz vorm Sterben. So, ich habe selber nicht dran geglaubt und er hat so gedrängt, ich sollte beten, habe ich einfach gebetet und habe für dieses Mädchen, dieses kleine Mädchen, 3 Wochen alt, was ich gar nicht kenne, einfach nur gebetet, habe gesagt, Gott, dein Wille soll geschehen. Dann sagt er, nein, nein, nicht dein Wille, sondern die soll gesund werden. Ich so, das kann ich nicht beten, ich weiß es ja nicht, ich bin doch kein Hellseher. Ja? Und Gott ist ja auch kein Wunschautomat, aber vielleicht möchte er, mit, ne, dass dieses junge Mädchen, wenn das vielleicht mal später in Drogen fällt und Gott das jetzt schon weiß, dann möchte er das jetzt zu sich nehmen. Und dann hat er so nachgedacht, so, ja, dann betet dann, Gottes Wille soll geschehen. So, dann haben wir gebetet und dann verging so eine Woche und ich dachte so, okay, krass, weil die wollten am nächsten Tag die Geräte abstellen. Und nach einer Woche ruft er mich an, voller am Schreien, voll Freude, das Mädchen lebt, sagt er. Ne, dein Gott hat Gebet erhört. Die haben Geräte abgeschaltet und auf einmal fing das Herz an zu schlagen. Ne, und es fing wieder an, selbstständig zu atmen. Die ging am 2 Tage später ging sie auf, von der Intensivstation auf normale Station und durfte dann ruckzuck wieder nach Hause zu den Eltern. Da dachte ich so, wow, krass, das war für mich so eine, es war eine harte Lektion, ja. Ich musste einfach Gott danken und da wieder neu Glauben einfach lernen, ja. Dieselbe Person ruft mich nachts an und sagt, sie steht auf der Brücke in Köln, auf der Zugbrücke, ist dann hoch auf das Gelände geklettert und möchte sich umbringen, ja? Weil die Hormone nicht angeschlagen haben und verschiedene Dinge in ihrem Leben bei der Umwandlung und sowas nicht funktioniert haben, so fix und fertig, so drogenvoll gepumpt und sagte, Jan, überall steht bei mir Polizei drumherum und Sondereinsatz ist jetzt hier und was weiß ich, ne? Schifffahrt am Rhein ist gesperrt. Ich springe jetzt gleich runter, aber ich wollte dir einfach nochmal Tschüss sagen. Ich so, nein, du rufst mich nicht an, um dich zu verabschieden. Ne? So, das hätte ich auch, du hättest mir auch eine Karte schreiben können. Ja, kannst du noch einmal für mich beten, bevor ich springe? Wie? Ne? Was willst du damit erreichen? So, ich würde gerne, dass du hier bist, sagt er. Ich so, ja, es ist nachts, ne? So mitten in der Nacht. Ich so, okay, gut, dann warte eine Stunde, bleib da stehen und ich komme. Bin ich dann ins Auto und losgefahren und bin auch, glaube ich, ein bisschen schnell gewesen. Auf jeden Fall, ich war so, ich habe die ganze Fahrt über nur gebetet, weil was soll ich dieser Person sagen, wenn alles ein riesen Aufgebot da ist. So bin ich dann angekommen und der hat gesagt, es kommt gleich einer, den müsst ihr durchlassen zur Polizei. Die haben mich dann durchgelassen zu ihm. Ich stand dann, er ist dann zu mir runtergekommen, ich stand dann da. Ich so, was willst du jetzt? Er sagt, bete einfach. Ne? Habe ich einfach gebetet und dann wollte die Polizei schon eingreifen. Ich habe schon gesehen, dass die sich fertig gemacht haben, um zu stürmen. Und dann habe ich gesagt, nee, Moment mal. Ich so, wisst ihr was, lasst ihn einfach wieder hochklettern. Ne, lass einfach, ne, Gott wird eingreifen. Da guckt er mich so an, magst du mich nicht? So, doch, aber das ist ja deine Entscheidung, was du jetzt gerade tust. Du kennst es, du weißt, es gibt einen Gott und kannst jetzt runterspringen, ja? Dann wirst du vor dem Gott stehen, aber dann musst du überlegen, wie du dein Leben gelebt hast, ob du ihn angenommen hast oder nicht, ja? Ja, habe ich ja nicht. Wo werde ich dann sein? Ich so, ja, du weißt, in der Hölle wirst du dann sein. Aber spring! Ne, so, du springst ins Wasser rein, bist aber direkt in der Hölle, also mach einfach. Guckt er mich so an, so voll irritiert. Und der Polizist, der ist ein Psychologe, guckt mich so an. Hast du studiert? So, nee, nee. Ich so, ja, aber ne, es ist doch seine Entscheidung. Ne? So, er weiß, es gibt einen Gott. Ja, so, und er muss sich entscheiden, ob er für Gott oder gegen Gott ist. Und dann ist er zusammengebrochen. Ja? Dann ist er runtergeklettert und dann kam er, hat mich umarmt, sagte, ja, Jan, ich weiß, dass es falsch ist, was ich machen wollte. Ne? Haben sie ihn auch verhaftet, alles so, und dann Psychiatrie eingewiesen. Er lebt immer noch und hat sich immer noch nicht, also hat sein Leben immer noch nicht Gott abgegeben. Aber Fakt ist einfach, er hat erkannt, er muss sich entscheiden, er wird vor dem Richter stehen. Ja? Er hat sich immer noch nicht entschieden und das muss er immer noch tun. Aber das ist das Schöne, wir können nichts beeinflussen. Aber manchmal ist es auch, es sind nicht meine Worte gewesen, ihr müsst nicht, also ich bin nicht so cool, dass ich in so einer Situation so reagieren würde. Aber ich habe einfach gebetet, dass Gott durch mich spricht. Ja? Und manchmal sind es auch ganz, ganz unkonventionelle Wege und mal ein bisschen provokanter, damit die Leute zum Nachdenken kommen.
Du hast eine Frage.
Ja, das ist auch bestimmt ein krasses Zeugnis dann für die Polizisten auch so gewesen. Habt ihr da schon mal eine Geschichte erlebt, wo sich jemand bekehrt hat oder da geholfen hat oder mal gefragt hat? Oder so?
Bekehrt noch nicht, aber Polizisten helfen uns. Gerade in der Corona-Zeit haben wir extrem viel geholfen. Wir dachten, die wollten uns verhaften, weil die so angerannt kamen und so, naja, wir sind in der Ausgangssperre unterwegs gewesen, ne, so, und waren mehr oder weniger alleine mit den Obdachlosen in Köln. Und dann kamen die nur, habt ihr schon mit denen gesprochen? Nee, haben wir noch nicht. Ja, ihr werdet euch nicht verstehen, ich bin Pole, ich übersetze euch. So, ne? Übersetzt die Polizei uns einfach, ne? Und wir haben ja kein Sprüchlein, was wir aufsagen wollen, aber dann überlegst du ja, sollst du denen jetzt sagen, weil der Polizist bekommt das ja mit, ne? Und haben einfach gesagt, ey, Gott liebt dich und wenn du Hilfe möchtest, ne, du kannst beten und wir würden gern für dich beten. So hat der Polizist auch dann zugehört, wie wir auch gebetet haben und ihn eingeladen haben, einfach Gott anzunehmen. Ne? War schon ganz krass. Aber wir haben auch von uns aus der Gemeinde sind auch einige bei der Polizei und unter anderem bei der Bundespolizei, die halt direkt da am Breslauer Platz stationiert sind. Ne? Und mit denen haben wir halt sehr, sehr engen Kontakt auch. Ne? Und wir tauschen uns aus und die wissen dann auch dadurch, was wir machen, ja, und haben dann so nicht einen anderen Stellenwert, aber wenn wir da mal anrufen, dann wissen sie schon, dass das nicht einfach nur Spaß ist, sondern dass es auch ernsthaft ist. Ne? Die stehen dann auch dahinter, ja.
Ich habe noch ein ganz kurzes Zeugnis dazu. Ich war ja früher auch kriminell und jetzt gehe ich quasi in Darmstadt, wo ich früher unterwegs war, auf die Straße und am Anfang von Corona waren wir halt draußen und wir haben vom Busch aus, also so hinterm Busch gestanden und das Essen verteilt und ich stand da halt so mit Bauchtasche, wie ich früher da stand und die Polizei hat mich dann angefangen, also die sind gekommen und die dachten halt, ich verkaufe Drogen und dann haben die mich da halt so festgehalten und die ganzen Obdachlosen standen drumherum und die haben dann alles durchsucht von Drogen, haben dann meine Personalien aufgenommen, haben halt auch gesehen, wer ich bin und dann haben die Obdachlosen geschrien, ey, der hilft uns, lass den in Ruhe und so, ne? Und die haben sich halt fast gegen die Polizei so aufgelehnt. Und dann konnte ich den Polizisten halt mein Zeugnis erzählen und erzählen, dass ich zu Gott gefunden habe, dass ich in Therapie war und alles und dass Jesus mich befreit hat. Und die Polizisten standen einfach nur da, die haben das nicht verstanden, ne? Und die haben gesehen, aber hier steht, dass sie so und so, ne? Ja, und da seitdem helfen die uns einfach. Also wir haben keine Genehmigung oder sowas. Die fragen uns aber immer, ob sie helfen können oder ob alles gut ist, fahren vorbei. Ja, das ist einfach Gottes Führung, ja.